Unser Leben verläuft ja selten geradlinig. Obwohl wir das alle wissen, erwarten wir im Stillen doch, dass wir als Christen mehrheitlich auf der Sonnenseite des Lebens sein sollten. Immerhin ist Gott mit uns unterwegs. Doch die Bibel zeigt uns eine andere Wirklichkeit. Große Gottesmänner wie Abraham, David, Josia, Daniel, und ich könnte hier mit vielen, vielen Namen weiterfahren, müssten unglaubliche Niederlagen einstecken, Tiefschläge verkraften und unvorstellbare Enttäuschungen erleiden. Obwohl sie ein Gott hingegebenes Leben führten. Ich weiß, dass wir in unseren Köpfen irgendwie nicht aufgehen. Das passt uns irgendwie nicht und doch ist es eine Wirklichkeit, der wir uns stellten sollen. Und auch Josef gehört zu diesen außergewöhnlichen Persönlichkeiten. Mit seiner Geschichte werden wir uns in dieser Predigtreihe beschäftigen. Eine der großen Geschichten, die wir im Alten Testament haben. Wir werden entdecken, was wir theoretisch alle wissen, dass ein Leben in der Nachfolge von Jesus an die Grenzen des Erträglichen, dass dieses Leben uns an die Grenzen des Erträglichen bringen kann. Wer Jesus nachfolgt, hat nicht automatisch sichtbaren Erfolg. Und im Buch Prediger gibt es ja eine ganz interessante Äußerung. Da sind Menschen, die immer das Rechte tun oder die gerecht sind. Und es ergeht ihnen, wie es Verbrechen ergehen sollte. Und es gibt Verbrecher, denen es so gut geht, als hätten sie immer das Richtige getan. Das ist eine Wirklichkeit, die uns fast zermürben könnte. Aber das ist die Wirklichkeit, in der wir leben. Und doch wollen wir das immer gern wieder verdrängen. Wir glauben lieber den Behauptungen, dass es uns in jedem Fall besser geht, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Natürlich stimmt das hundertprozentig, wenn wir die Ewigkeit mit einbeziehen. Dann stimmt es sogar 200%. Doch solange wir in dieser Welt leben, kann uns Verschiedenes zustoßen. Diese Predigtreihe soll uns ermutigen, in jeder Lebensphase Gott ganz und gar zu vertrauen, und zwar unabhängig davon, ob wir das, was mit uns geschieht, einordnen können und verstehen oder nicht. Die Hauptsache ist, dass wir wissen, dass Gott die Übersicht hat. Und heute beschäftigen wir uns mit der Familie, in der Josef aufgewachsen ist. Josef war der zweitjüngste Sohn Jakobs. Die Familie Jakobs ist eine heilige Familie, denn Gott erwählte diese Familie, um seinen Rettungsplan durchzuführen. So könnte man erwarten, dass diese Familie als eine Art Vorzeigemodell für Familien gelten könnte, so eine Bilderbuchfamilie. Alle Familienmitglieder seien sich in Liebe zueinander, einander zugetan und würden sich gegenseitig unterstützen, wo sie nur können. Und selten gäbe es Spannungen, und wenn sie trotzdem vorkämen, würde sofort darüber gesprochen und alles in Ordnung gebracht. Ebenso, wie wir uns eine Musterfamilie vorstellen, die es vermutlich nirgendwo gibt. Jedenfalls treffen diese romantischen Vorstellungen auf die Familie von Jakob überhaupt nicht zu. Jakobs Familie war ziemlich spannungsgeladen. Die Geburten der Kinder wurden nicht aufgrund gegenseitiger Zuneigung, sondern durch Rivalitäten der beiden Schwestern Lea und Rahel vorangetrieben. Jakob liebte Rahel. Ihre Schwester Lea wollte er gar nicht heiraten, aber sein Schwiegervater hat ihr praktisch die Lea, man muss fast sagen, ein bisschen untergejubelt. Er meinte nämlich, er würde Rahel heiraten und dann hat er plötzlich Lea geheiratet. Und als er das gemerkt hat, war er natürlich sauer und dann hat der Vater, sein Schwiegervater gesagt, du kannst die Rahel auch noch haben, aber du musst noch mal 7 Jahre für sie arbeiten. Und dann hat er sie bekommen, musste noch 7 Jahre arbeiten. Rahel blieb die große Liebe Jakobs. Es heißt, er hat 7 Jahre für sie gearbeitet und jedes Jahr war für ihn wie ein Tag. Also das war einfach die Liebe seines Lebens. Und irgendwie schaffte es Jakob nicht, Lea die nötige Zuneigung zu zeigen. Und so ergriff Gott eine drastische Maßnahme. Der Herr sah, dass Jakob Lea zurücksetzte. Deshalb schenkte er ihr Kinder, während Rahel kinderlos blieb. Und so gab er Lea ihren ersten Sohn. Und der hieß Ruben. Hat sie einen Ruben bekommen. Und jetzt dachte sie sich, jetzt habe ich meinem Mann ein Kind geschenkt und jetzt wird er mich lieben. Der Herr hat meinen Kummer gesehen, jetzt wird mein Mann mich lieben. Doch die Zuneigung Jakobs galt trotzdem und trotz des ersten Sohnes, den er von Lea bekam, immer noch der Rahel. Und Lea gebar ihm weitere Söhne, Simeon, Levi und Juda. Simeon, Levi und Juda. Nun waren das schon 4 Söhne, die sie ihm geboren hatte. Und trotzdem liebte Jakob allein Rahel und nicht Lea. Rahel blieb ohne Kinder, kinderlos, und das hat sie fast nicht ertragen. Sie war dermaßen eifersüchtig auf ihre Schwester. Sie beneidete ihre Schwester und dann ging sie auf Jakob los und bedrohte ihn. Sorge dafür, dass ich Kinder bekomme, sonst will ich nicht länger leben. Oder andere Übersetzungen sagen, sonst sterbe ich. Jetzt könnt ihr vorstellen, der Jakob, der wurde natürlich unglaublich sauer. Der dachte, ja, was soll jetzt diese Drohung? Der war völlig geschockt. Er wurde zornig. Was kann ich denn dafür, dass du keine Kinder kriegst? Er herrscht sie an. Kann denn ich etwas dafür? Ich bin doch nicht Gott, der dir die Kinder versagt. Nun, Rahel wusste sich zu helfen. Sie gab nach der damaligen Sitte ihrer Magd Bilha dem Jakob zur Frau. Die soll an ihrer Stelle dem Jakob Kinder gebären. Und tatsächlich, Bilha gebar die Söhne Dan und Naphtali. Jetzt hatte sie da also auch noch 2. Dan und Naphtali. Und das war in der damaligen Zeit so, als hätte sie selber die Kinder geboren. Das galt so quasi, die haben dann quasi, die Mägde haben in den Schoß ihrer Herrinnen ihr Kind geboren und das Kind galt dann als wie wenn es eins von ihren wäre. So war das in der damaligen Welt. In der Zwischenzeit merkte Lea, dass sie keine Kinder mehr bekam und dass nun jetzt die Bilha beginnt, Kinder zu gebären. Das hat ihr dann auch nicht so gefallen. Dann hat sie kurzerhand ihre Magd Silpa dem Jakob gegeben und dann hat die Silpa für sie Gad und Asser geboren. Also hat sie schon 6 Söhne dem Jakob geschenkt. Eines Tages kam dann Ruben, der erste Sohn Leas, nach Hause, also hier der Älteste, mit Liebesäpfeln. Frag mich nicht genau, was das ist. Und Rahel, also die Schwester von Lea, die wollte diese Liebesäpfel unbedingt haben. Das muss etwas ganz Wertvolles gewesen sein. Und Lea ist entrüstet, dass sie jetzt ihr die Liebesäpfel noch wegnehmen will. über ihre Rücksichtslosigkeit und sie sagt und herrscht sie an, reicht es dir nicht, dass du mir meinen Mann weggenommen hast, musst du mir auch noch die Liebesäpfel meines Sohnes nehmen. Und Rahel ließ nicht locker. Sie wollte diese Äpfel unbedingt haben und so bot sie Lea einen Tauschhandel an. Wenn du die Liebesäpfel mir gibst, soll Jakob meinetwegen heute Nacht bei dir schlafen. Und so geschah es. Lea ging Jakob entgegen, als er vom Feld zurückkam. Sie sagte ihm, dass er heute zu ihr kommen müsste, weil sie ihn mit den Liebesäpfeln gekauft hätte. Und Jakob fügte sich und folgte ihr. Und dann gebar Issachar. Bekam sie also wieder Kind und dann hat das dann nochmals, wie das dann damals dann ging, weiß man nicht, aber es kam dann noch ein Sebulon, den die Lea dann noch bekommen hatte. Und immer noch hoffte Lea, Jakob für sich zu gewinnen. Man muss die Dramatik mal verstehen. Denn sie sagte nach der Geburt ihres letzten Sohnes, Gott hat mir ein kostbares Geschenk gemacht. Jetzt endlich wird mein Mann mich annehmen, nachdem ich ihm 6 Söhne geboren habe. Sie hat also 6 leibliche plus diese beiden durch ihre Magd. Zum Schluss gebar sie dann noch Dina. Das war dann noch eine Tochter, mit der gibt es ja dann auch noch eine spezielle Geschichte, aber die schauen wir nicht miteinander an. Auch eine sehr tragische. Nun, Rahel litt natürlich, wenn wir es das anschauen, darunter, dass sie keine Kinder bekommen konnte, nur die beiden Söhne praktisch von ihrer Magd, der Billa. Und sie flehte vor Gott, dass er sie doch erhören möge. Und sie wurde tatsächlich schwanger und sie gebar dann den Josef, von dem wir noch viel hören werden in den nächsten Predigten. Josef. Und später dann noch einen zweiten Sohn, den Benjamin. Und bei diesem Sohn starb sie bei der Geburt und wurde dann in Bethlehem beerdigt. So ist also die heilige Familie entstanden, die Familie Jakobs. Wir können uns lebhaft vorstellen, wie spannungsvoll dieses Familienleben gewesen sein musste. Josef arbeitete mit seinen Brüdern und den Söhnen der Billa, also diesen Söhnen der Billa und der Silpa, arbeitete er auf den Weiden und ich nehme an, er war so, wurde von diesen ein bisschen an die Hand genommen, dass er das auch lernt. Und Josef pflegte seinem Vater zu berichten, wenn die Brüder etwas nicht so ganz korrekt gemacht hatten. Also dieses Verhalten von Josef war für die Bruderliebe nicht besonders förderlich gewesen. Und hinzu kam der Umstand, dass Josef der Lieblingssohn von Jakob war. Jakob hatte Josef von allen seinen Söhnen am liebsten, weil er ihm erst im Alter geboren worden war. Und vielleicht nicht nur, weil er mit Benjamin das Nesthäkchen war, vermutlich war die Liebe zu Josef auch so stark, weil der Sohn seiner großen Liebe war. Wie auch immer, Jakob gab seiner besonderen Liebe zu Josef offensichtlichen Ausdruck für alle sichtbar. Er ließ ihm ein edles Kleid schneiden. Und jetzt war für alle Brüder greifbar, dass Josef im Herzen Jakobs einen ganz besonderen Platz einnahm. Und das kam bei ihnen überhaupt nicht gut an. Alle, als seine Brüder das sahen, dass der Vater ihn mehr liebte als sie alle, begannen sie ihn zu hassen und konnten kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Sie rächten sich an Josef, obwohl Josef ja nichts dafür konnte. Was kann er denn dafür, wenn ihn sein Vater mehr liebt als die anderen? Der Unfriede und Hass nahm zu als Josef eines Tages, er war etwa 17 Jahre alt, einen Traum hatte. Und diesen Traum erzählte er seinen Brüdern. Er sagte, wir waren alle miteinander auf dem Feld, schnitten Getreide und banden es in Garben. Auf einmal stellte sich meine Garbe auf und bleibt stehen. Und eure Garben, die stellen sich im Kreis um sie herum und verneigen sich vor meiner. Das war jetzt wirklich zu viel für diese Brüder. Das konnten sie kaum verkraften. Du willst wohl noch König werden über uns, herrschen sie ihn an. Am liebsten hätten sie ihn vermutlich gleich abgeschlagen. Die Brüder hassen ihn noch mehr. Und trotzdem, Josef erzählte auch noch seinen zweiten Traum, den er hatte. Und im Denken dieser Menschen damals war das so, auch der Pharao hatte ja zwei Träume. Und das sagte auch der Josef, wenn ein Traum zweimal in zwei verschiedenen Formen kommt, zeigt das, dass das, was man geträumt hat, tatsächlich eintreffen wird. Das ist ganz sicher kann man sein. Das sagte der zweite Traum, der ähnlich ist. Ich sah die Sonne, den Mond und 11 Sterne. Stellt euch vor, die alle verneigten sich vor mir. Das ging jetzt sogar dem Jakob zu weit. Das fand er auch nicht mehr toll. Und er schimpft mit Josef: Was ist das für ein dummer Traum, den du da geträumt hast? Ich und deine Mutter und deine Brüder, wir alle sollen uns vor dir niederwerfen. Josef wurde von seinen Brüdern noch von seinem Vater verstanden. Aber was hat er denn Böses getan? Er hatte doch nur erzählt, was er träumte. Er erdachte sich doch diese Träume nicht selber. Was konnte er dafür, wenn er dies geträumt hat? Natürlich könnten wir sagen, er hätte die Träume nicht gleich seinen Brüdern erzählen sollen. Vielleicht wäre das besser gewesen, aber offensichtlich musste das so sein, wie es war. Was mich fasziniert ist, dass Gott mit dieser Familie, die alles andere als heilig erscheint, große Pläne hat. Das finde ich unglaublich faszinierend. Gott will mit dieser Familie Geschichte schreiben. Die wichtigste Geschichte, die sich auf dieser Erde je ereignet hat und sich am Ereignen ist. Diese Geschichte will Gott mit dieser Familie schreiben. Müssen wir entscheiden, ob die Familie von Jakob sich für so eine wichtige Aufgabe im Reich Gottes eignen würde, so würden wir das, glaube ich, ein bisschen bezweifeln. Also würde sich Jakob mit seiner Familie bewerben und sagen, also ich würde gern für die wichtigste Geschichte, die auf dieser Erde geschieht, würde ich gern mit meiner Familie ins Casting kommen, dann würde er bei uns, glaube ich, nicht mal die erste Runde überstehen. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt zum Casting zugelassen würde. Neid, Hass, Missgunst, Lüge, Lieblosigkeit und so weiter bilden in unseren Augen keine geeignete Grundlage für eine wichtige göttliche Aufgabe. Gut hat Gott nicht uns gefragt. Er wollte diese Familie in seinen Rettungsplan einbeziehen. Und zwar nicht als eine Randerscheinung, irgendwie so ein Nebenjob, sondern als Fundament des Volkes Gottes. Die Familie war eben nicht heilig, weil alle Familienmitglieder gut und nette Menschen waren. Sie war heilig, weil Gott sie erwählte. Jakob ist der Segensträger des Bundes, den Gott mit Abraham machte. Wenn sich Gott im Alten Testament offenbart, sagt er, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und die 12 Söhne Jakobs sind die Stammväter des Volkes Israel. Ob uns das gefällt oder nicht, aus diesem Volk kam unser Retter Jesus Christus. Gott erreicht sein Ziel mit unvollkommenen und chaotischen Menschen. Sie sind nicht heilig aus sich heraus. Sie sind heilig, weil Gott sie in seinen Dienst genommen hat. Weil er sie heilig gemacht hat. Und jeder von uns, der hier ist und heilig ist, ist nicht heilig aus sich heraus, sondern weil Gott dich heilig gemacht hat. Das ist das Entscheidende. Ich weiß, dass wir das mit unseren hohen Idealen kaum begreifen können. Doch Gott zeigt uns damit, dass er den Überblick behält und dass er trotz uns, unvollkommenen Menschen, seine Versprechen erfüllen wird. Gott erreicht sein Ziel nicht, indem er auf die Mitwirkung des Menschen verzichtet, das ist unglaublich, sondern indem er sie in seinen Plan mit einbezieht. Und ich glaube, Gott will uns damit zeigen, dass er die Lösung für unser Leben ist. Wäre Jakob und seine Familie so eine Bilderbuchfamilie gewesen, dann wäre diese Familie für uns ein Riesenvorbild. Wir hätten vermutlich Bücher und Heiligenstätten, an denen wir diese Familie verehren und unser Vorbild haben, und wir würden sie nie, diesen hohen Standard würden wir nie erreichen können. Wir würden immer wieder an dieser Familie zerbrechen müssen, weil wir es nicht schaffen. Wir wären schlussendlich dieser Familie für unsere Rettung durch Jesus Christus dankbar und nicht mehr Gott selbst. Und damit zeigt uns Gott, die Rettung, die kommt nicht von Menschen, sondern die kommt von mir. Ich erfülle mein Versprechen. Das Ermutige ist, dass Gott mich und dich in seinem Reich einsetzen kann, obwohl wir nicht perfekt sind. Wir warten ja immer, bis wir perfekt sind. Und die einen finden, ja, ich kann jetzt noch nichts tun, ich bin nicht perfekt. Wenn wir auf das schauen, dann können wir nie etwas tun. Vielleicht denkst du, dass dein Leben verpfuscht sei. Vielleicht bist du auch in einer chaotischen, schwierigen und zerstrittenen Familie groß geworden. Und vielleicht leidest du bis heute darunter, dass man dich nicht ernst genommen hat. Vielleicht leidest du bis heute darunter, dass du immer eine Außenseiter warst in deiner Familie. Vielleicht hast du durch Fehlverhalten und Fehlentscheidungen dein Leben selber verpfuscht. Vielleicht. Egal, wie dein Leben verlaufen ist, Gott kann und will dich in seinem Reich einsetzen. Er kann aus einem verpfuschten Leben Großartiges hervorbringen. Gott behält immer den Überblick. Denn Gott erreicht seine Ziele trotz uns Menschen, und zwar nicht ohne uns, sondern mit uns. Und du kannst sogar ein Teil im Wirken Gottes sein, ohne dass du dir dessen bewusst bist. Nun, es ist zu erwarten, dass es in der Familie von Jakob zu einer dramatischen Entwicklung kommen musste. Doch was dann vorgefallen war, nahm ein schockierendes Ausmaß an. Die Brüder Josefs weideten ihre Herden im Gebiet von Sichem. Josef und Benjamin blieben beim Vater in Hebron, und eines Tages schickte Jakob den Josef zu seinen Brüdern, er sollte sich nach ihrem Ergehen erkundigen und wie es den Herden geht und seinem Vater berichten. Und so machte er sich auf den Weg hier von Hebron, dann ging er zuerst nach Sichem, fragte dort, und dann waren die Brüder, hörte er, dass sie schon weitergezogen waren, und dann kam er dann nach Dothan und dort fand er dann seine Brüder. Und als die Brüder ihn von Weitem kommen sahen, er hat ja sein schönes Gewand an, sagten sie, da kommt der Kerl, dem seine Träume zu Kopf gestiegen sind. Sie spotteten, sie waren immer noch stocksauer auf ihren Bruder. Und sie wussten, was sie jetzt nun machen werden. Das war für sie schon eine beschlossene Sache. Schlagen wir ihn tot und werfen ihn in die nächsten Zisterne. Wir sagen einfach, ein Raubtier hat ihn gefressen, dann wird man schon sehen, was aus seinen Träumen wird. Also so haben wir immerhin verhindert, dass wir uns jemals vor ihm verneigen müssten. Kann er schauen, was mit seinen Träumen wird. Sie wollten tatsächlich ihren Bruder ermorden. Das war nicht nur ein Witz. Das meinten die tatsächlich ernst. Sie wollten ein Verbrechen begehen, einen Mord, und wollten dann den sogar noch verbergen. Niemand würde je erfahren, was sie getan hatten. Einzig Ruben, der Älteste, war entsetzt, als er merkte, wie entschlossen sie zu dieser Tat bereit waren. Und er wollte Josef retten und schrie: Lasst ihn am Leben! Und er machte ihnen einen anderen Vorschlag: Vergieß kein Blut, werft ihn in die Zisterne da drüben in der Steppe, aber vergreift euch nicht an ihm. Ruben hoffte, er könnte Josef, wenn sich die Brüder etwas beruhigt hätten oder spätestens dann, wenn sie von dieser Zisterne dann weggegangen seien, dann könnte er den Josef wieder rausholen. Und kaum war Josef bei seinen Brüdern angekommen, zogen sie ihm sein schönes Kleid aus, warfen ihn in die ausgetrocknete Zisterne. Und danach setzten sie sich oberhalb der Zisterne hin und sie aßen vermutlich das Essen, was Josef ihnen mitgebracht hatte vom Vater, und genossen dieses Essen. Wie herzlos ist doch dieses Verhalten. Sie werfen ihren Bruder in eine Zisterne runter, denken, er soll dort unten verrotten, und sie essen und genießen das Leben. Das geschieht, wenn man dem Hass freien Lauf lässt. Kaltblütig wird dein Leben zerstört. Während sie aßen, bemerkten sie eine Karawane von Gilead herkommend. Von Gilead herkommend, das ist diese blaue Linie. Sie sahen von weitem, es ist eine Handelskarawane der Ismaeliter, eine Volksgruppe, die zu den Midianiten gehörte. Die brachten kostbares Harz, Salben, Myrrhe nach Ägypten. Und da hatte Juda eine Idee. Was nützt es uns, wenn wir unseren Bruder umbringen? Wir werden nur schwere Blutschuld auf uns laden. Ah, doch noch irgendetwas begriffen hat er. Das stimmt in der Tat. Aber sein Vorschlag war nicht wesentlich menschenfreundlicher. Lassen wir ihn leben und verkaufen ihn den Ismaeliten. Er ist doch unser Bruder, unser eigen Fleisch und Blut. Das klingt ja schon fast nach einer guten Tat, fast nach Liebe. Ist ja unser Fleisch und Blut, ist ja schließlich unser Bruder. Ja, bringen wir ihn doch nicht um, verkaufen wir ihn doch einfach. Das ist ja doch noch nett. Es ist interessant, wie Menschen böse Handlungen beschönigen können. Die Brüder waren einverstanden, gesagt, getan. Als die Kaufleute vorüberkamen, verkauften sie Josef für 20 Silberstücke. Und so wurde Josef zum Sklaven, der in Ägypten weiterverkauft wurde. Und als Ruben zur Zisterne zurückkam, vermutlich war er in der Zwischenzeit mit den Tieren beschäftigt, war Josef schon weg, konnte ihn nicht aus der Zisterne retten. Und Ruben war empört, zerriss sein Kleid. Und er stellte seine Brüder zur Rede. Doch schlussendlich beugte er sich seinen Brüdern. Er hätte Josef ja nachreisen können und ihn zurückkaufen. Doch er willigte offensichtlich stillschweigend diesem Verbrechen zu. Und eine Lösung, wie sie das dem Vater beibringen könnten, hatten sie ja bereits schon vorher ausgedacht. Sie nahmen Josefs Kleid, tränkten es im Blut eines Ziegenbocks und schickten das blutgetränkte Kleid dem Vater. Und das erweckte den Anschein, Josef sei von einem Tier getötet worden. Und Jakob war unglaublich erschüttert. Er zerriss seine Kleider, band den Sack um seine Hüfte und betrauerte Josef lange Zeit. Ich meine nur schon, dass nicht einer dieser Söhne zum Vater gekommen ist. Sie haben nur jemanden geschickt, der ihm das Kleid bringt. Aber später sind sie dann tatsächlich gekommen zu Jakob, mussten ja dann früher oder später mal. Und sie versuchten ihn zu trösten. Mich nimmt Wunder, wie die das versuchten. Wie wollten sie ihren Vater trösten, wenn sie wussten, was sie getan hatten? Wie heuchlerisch war das? Und selbst Ruben, der sich für Josef einsetzte, wagte es nicht, seinem Vater die Wahrheit zu sagen. Jakob war untröstlich. Er weinte bitterlich und sagte seinen Söhnen: Voll Kummer und Gram gehe ich zu meinem Sohn in die Totenwelt hinunter. Nun lastet über Jahre ein dunkles Geheimnis über diese Familie. Wir können uns wohl kaum erahnen, wie es Josef erging auf dem Weg nach Ägypten. Verstoßen von seiner eigenen Familie, mit Aussicht in Ägypten an irgendjemanden verkauft zu werden. Würden wir es nicht besser wissen, könnte man denken, dass dies das Ende der Geschichte Josefs ist. Nun würde er in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Doch Josef ist eine ganz besondere Persönlichkeit. Er gehört zu den Personen, die als Typus für Christus gelten. So ist zum Beispiel die Opferung Isaaks auf dem Berg Moria, das ist in der Gegend von Jerusalem, als Abraham Isaak opfern sollte, ist Isaak ein Typus auf Christus hin. Das heißt, er macht etwas Ähnliches, was nachher Christus in Vollkommenheit macht. Da spricht man in der Theologie von einem Typus oder von der Typologie. Und Josef gilt als ein Typus auf Christus hin. Er erlebt ähnliche Sachen, vergleichbare Sachen, die Jesus später erlebt. Und das kommt in dem, was wir jetzt eben angeschaut haben, deutlich zum Ausdruck. Josef wird von seiner Familie, also von seinen eigenen Leuten nicht verstanden, so wie Jesus. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Sie wollten Josef sogar töten, so wie die Pharisäer Jesus töten wollten. Das war ihr Hauptfokus. Wie können wir Jesus dahin bringen, dass wir ihn töten können? Und ein Jünger verkaufte Jesus den Pharisäern, sie zahlten ihm 30 Silberstücke, so wie die Brüder den Josef verkauften. Die Pharisäer schleppten Jesus zu Pilatus, um ihn von ihm hinrichten zu lassen. Jesus war von allen verlassen worden. Am Kreuz schrie er: mein Gott, warum hast du mich verlassen? So muss sich Josef gefühlt haben auf dem Weg nach Ägypten. Die Pharisäer und selbst die Jünger glaubten, dass nun die Geschichte mit Jesus zum Abschluss gekommen sei, aber die Geschichte mit Jesus war nicht zu Ende. Gott hat den Überblick behalten und er hat seinen Sohn auferweckt. Gott hat Jesus aus der Gewalt des Todes befreit und hat ihn auferweckt. Es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Was aussah, als ob es das Ende gewesen sei, wurde der Beginn eines neuen und großartigen Abschnitts. Durch die Auferstehung von Jesus hat Gott uns den Weg in den Himmel geöffnet. Paulus schreibt, der Tod kam durch einen Menschen in die Welt. Entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Dieser eine Mensch ist Jesus. Die Macht des Todes ist gebrochen und jeder, der sich vor Gott demütigt und Jesus als seinen Retter annimmt, wird gerettet werden. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Fragt Jesus. Glaubst du das? Egal wie dein Leben jetzt verlaufen ist, wenn du meinst, es gäbe keine Hoffnung mehr für dich, dann sage ich dir, es ist nicht das Ende. Wenn du Jesus nachfolgst, dann geht der Weg immer weiter. Gott hat den Überblick und er wird dich ans Ziel bringen, ob du das verstehst, wie er das macht. Ein anderes Thema. Aber wenn du mit Jesus unterwegs bist, er wird dich ans Ziel bringen. Und wenn du denkst, du seist am Ende, bist du noch lange nicht am Ende, weil Jesus dich ans Ziel bringen wird. Selten verläuft dein Leben geradlinig. Früher oder später wird es in unserem Leben schwierige Abschnitte geben. Einige von uns werden Situationen erleben, die sie nie für möglich gehalten hätten. Und in solchen Zeiten könnten wir mit dem Psalmschreiber rufen, wach auf, Herr, warum schläfst du? Wach auf, verstoße uns nicht für immer. Wir meinen, weil wir das, was wir erleben, nicht einordnen können, hätte Gott sich von uns abgewandt. Doch das ist ein Irrtum. Gott behält den Überblick. Paulus schrieb in Bezug auf die Führungen des Volkes Israels, die nicht leicht zu verstehen sind, wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Mit dem sagt Paulus eindeutig, wir werden nie alles verstehen, wir werden nie alles begreifen, warum Gott dies und jenes getan hat. Es ist unerforschlich seine Wege. Wir werden in unserem Leben vieles nicht verstehen und einordnen können. Wir werden Schmerzen erleiden, wir werden Enttäuschungen erleiden. Vielleicht zerbricht unsere Ehe, ohne dass wir das je wollten. Unser Leben mag einen ganz anderen Verlauf nehmen, als wir uns das vorgestellt haben. Dabei können wir den Überblick verlieren, den wir, wenn wir ehrlich sind, ja eigentlich gar nie hatten. Doch eines wissen wir. Gott behält die Übersicht. Er behält die Übersicht über mein Leben. Und das Einzige, was ich zu tun habe und was wir dann bei Josef sehen werden, das Einzige, was wir zu tun haben, ist diesem Jesus treu zu bleiben. Das ist nämlich Glaube. Glaube heißt nicht, dass ich ein Wunder am anderen erlebe und 100 Wunder erzählen kann in der ganzen Weltgeschichte. Ich habe überhaupt nichts gegen Wunder. Ich finde Wunder auch toll. Wenn ich Wunder erlebe, freue ich mich auch darüber. Aber der Glaube muss dort halten, wo wir tief sind, in die Tiefe kommen. Und dann eben sagen, trotzdem bleibe ich dir treu, weil du bist mein Herr und du wirst erfahren, Gott wird dich aus dem herausführen. Die Sprüche gibt uns einen guten Rat. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern setze dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Denke an ihn bei allem, was du tust. Er wird dir den richtigen Weg zeigen. Egal wie dein Leben verläuft, egal was du durchmachst, egal wenn du auch jetzt hier sitzt und denkst, mein Leben ist verpfuscht und mit mir kann Gott eh nichts mehr anfangen. Doch, er kann. Er kann. Das Einzige ist, dass du dich ihm öffnest, ihm dein Vertrauen schenkst. Er kann. Er kann aus einem verpfuschten Leben etwas Großartiges werden lassen. Er kann dir wieder neu den Frieden, Freude und Geborgenheit schenken. Verlass dich auf deinen Verstand. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern setze dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Und vielleicht können wir jetzt mit diesem Lied "Zieh mich hin zu dir", das wir jetzt vielleicht nochmal singen, jeder für sich persönlich, einfach Gott sagen, Gott, zieh mich zu dir hin. Ich stehe im Leben an einem Punkt, vielleicht bin ich überglücklich und alles ist in Ordnung, aber vielleicht stehe ich auch an einem Punkt, wo ich immer noch an Verletzungen rumnage, an Enttäuschungen. Und dass ich Gott sage, Gott, und egal, ich verstehe nicht, was in meinem Leben alles passiert ist, ich kann nicht alles deuten, aber ich möchte bei dir sein. Zieh mich hin zu dir. Denn du behältst den Überblick. Du bringst mich ans Ziel. Ja, Vater, wir wollen dir danken, dass du ein großartiger Gott bist. Ein Gott, der die Übersicht, den Überblick behält, den wir nie haben und nie hätten gehabt haben. Wir bilden uns das manchmal ein, aber wir haben den Überblick nicht, aber du hast ihn. Und du wirst mit dieser Welt zum Ziel kommen und du wirst auch mit unserem Leben zum Ziel kommen. Und Herr, hilf uns, dass wir gerade da, wo unser Leben vielleicht nicht so verläuft, wie wir es gehofft haben oder erwartet, und wo wir denken, da hättest du doch mal eingreifen können und du hast es in unseren Augen nicht getan, dass wir trotzdem an dir festhalten, im Wissen darum, dass du die Übersicht behältst und dass das, was wir als Ende anschauen, nie das Ende ist. Denn du wirst uns ans Ziel bringen, wenn wir dir vertrauen. Ja, zieh mich hin zu dir, Herr. Amen.